Swisslearn, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Neues Lernen. Wir sind heute so ein bisschen in Eile, denn ehrlich gesagt hat unser Podcast das Gespräch heute ein bisschen Überlänge gehabt, mal wieder. Und darum wollen wir jetzt möglichst schnell ins Gespräch
reinkommen. Deswegen mache ich auch direkt weiter. Wir sagen das zwar immer, das liegt auch daran, dass das Thema tatsächlich sehr umfassend ist und wir in diesem Fall auch versucht haben, viele Beispiele reinzubringen, beziehungsweise unser Gast das getan hat. Und das hat zu tun mit unserem Titelthema. Da haben wir uns dieses Mal ein politisches Thema ausgesucht, das natürlich aber Relevanz für die Lernwelt hat. Es geht um das Thema Demokratie stärken und die demokratischen Werte stärken und die Frage, was Unternehmen eigentlich da tun können.
Genau, und da könnt ihr jetzt natürlich in Ausgabe 1
schon erschienen,
gerade druckfrisch reinlesen und dann ergänzend diesen Podcast natürlich dazu hören. Wir haben nämlich gesprochen mit Thilo Baum. Er ist Journalist, Buchautor und als Kommunikationswissenschaftler auch beratend für Unternehmen tätig. Und er hat uns erklärt, warum er jetzt vor allem Informationskompetenz schulen würde, um die Demokratie zu stärken und warum er das auch genau in den Unternehmen machen würde.
Wir müssen verstehen, dass die Grundlage jeder Meinungsbildung die Information ist. Und eine Information, auf der wir unsere Meinung gründen, kann richtig sein oder sie kann eben falsch sein oder verzerrt oder geframed oder was auch immer. Und diese Dinge, diese Manipulationsversuche, die decken wir auf und stärken damit die Resilienz von Menschen gegenüber Manipulation, Betrug, Lüge, Charlatanerie und vielen anderen Versuchen, die ihrerseits übergriffig sind.
Und da wir schon angekündigt haben, dass das Gespräch sehr lange geht, quatschen wir jetzt gar nicht mehr so viel, sondern gehen direkt ins Gespräch.
Ab ins Gespräch.
Gespräch.
Ein ganz herzliches Willkommen heute in unserem Podcast Neues Lernen an Thilo Baum. Einen schönen guten Morgen, darf ich sagen. Wir sind heute, darf ich auch sagen, ungewöhnlich früh für uns schon dran.
Guten Morgen.
Sie haben ja ein Buch geschrieben, das da heißt Immun gegen Unsinn. Und da wir derzeit für unser Magazin Neues Lernen recherchieren und diverseste Stimmen zusammentragen zum Thema, groben Überthema Demokratie lernen, sind wir da auch auf Ihr Buch gestoßen und wollten da mal genauer nachhaken. Und mich würde jetzt erstmal interessieren, wie kam es denn eigentlich zu dem Buch? Was war genau der Anlass? Wir wissen alle, klar, in der Corona-Zeit kam das Ganze viel mehr ins Bewusstsein, Thema Verschwörungstheorien, Desinformation, Halbwahrheiten. Wie kam es dazu, dass Sie gesagt haben, nee, ich muss da jetzt mal was verfassen und da aufklären?
Ja, einfach den Hintergrund, dass immer mehr Menschen aus der näheren Umgebung plötzlich abgedriftet sind in absurde Denkweisen und Überzeugungen. Und ich mir dachte, mit meiner Ausbildung, mit meiner Herkunft als Journalist, also ich habe ja Publizistik studiert, Journalistenschule besucht, dort auch unterrichtet. Also und wenn ich mit journalistischen Inhalten arbeite, dann weiß ich, es gibt Dinge, die sind der Fall und andere Dinge sind nicht der Fall. Ich brauche gesicherte Informationen, sonst kann ich damit nicht rausgehen. Und für mich ist das Handwerkszeug, damit umzugehen, mit Informationen umzugehen, irgendwie so selbstverständlich geworden, dass ich aus dem Blick verloren habe, dass andere Leute eben nicht an der Journalistenschule waren und dass die vielleicht diese Prinzipien des Erkenntnisgewinns und der Meinungsbildung nicht unbedingt so sehen. Und dann kommen mir plötzlich aus der nächsten Umgebung Leute daher mit irgendwelchen Behauptungen, von wegen in der Ukraine gäbe es Biowaffenlabore der USA und solche Sachen. Also nachweislich unzutreffende Propaganda-Elemente aus dem Kreml. Und dann dachte ich mir, okay, was ist mit dir los? Warum hast du dein kritisches Denken verloren? Um mir dann anzuhören, genau dieses Denken sei kritisch und meines eben nicht. Ich sei Mainstream. Und dann dachte ich mir, okay, die Leute haben keine Informationskompetenz. Für mich ist der Begriff wichtig und er geht tiefer als Medienkompetenz, weil es wirklich darum geht, Informationen einzuordnen. Habe ich es mit einer Behauptung zu tun oder wirklich mit einer Tatsache? Ist es eine Andeutung? Ist es eine Scheinfrage und so weiter? Und kluge Menschen bilden sich ihre Überzeugungen eben nicht durch Hörensagen und Gerüchte, sondern wir wissen entweder etwas oder wir wissen es nicht. Und wenn wir es nicht wissen, dann können wir sagen, okay, wir treffen eine Entscheidung auf Basis einer Vermutung, das ist auch völlig legitim, aber wir reden uns dann nicht ein, es sei die Wahrheit.
Was würden Sie denn sagen, an wen richten Sie das Buch denn dann genau?
Das Buch richtet sich an alle, die sich eine Meinung bilden wollen und die dabei nicht schief liegen wollen. Es richtet sich an Menschen, die sich nicht manipulieren lassen wollen. Menschen, die nicht auf rhetorische Fallen reinfallen wollen. Menschen, die Denkfehler erkennen und durchschauen, Fehlschlüsse erkennen und durchschauen wollen und dann angesichts, ja, ich sag mal, klarer Gewissheiten und sicherer Informationen zu einer Meinungsbildung kommen.
Ich überlege ja die ganze Zeit schon, gerade für uns ist das natürlich sehr spannend und natürlich wäre ja auch die Hoffnung, dass gerade diejenigen das Buch lesen, die eben gewissen Verschwörungstheorien wie auch immer anhängen. Aber wie erreichen wir denn genau diese Menschen, die eben ja nicht gut zwischen Meinung und Behauptung oder zwischen Wissen, Nichtwissen unterscheiden können? Wie schaffen wir es denn genau, die dazu zu bringen, darüber nachzudenken und zu reflektieren?
Ich denke, das gelingt über Aufklärung. Die Desinformationswelle, die wir gerade erleben, lässt sich weder technisch noch juristisch eindämmen. Ja, also wir werden das nicht schaffen. Wir können nur darauf reagieren, indem wir uns dagegen immunisieren und Resilienz gegen diese Radikalisierungsversuche und Manipulationen entwickeln. Und Betroffene sind ja oft der Meinung, sie hätten wirklich die Wahrheit gepachtet und wüssten alles besser als alle anderen. Und wenn so jemand plötzlich erkennt, dass er sich irrt, müsste er, nach unseren westlichen Maßstäben zumindest, infolge der Aufklärung seinen Irrtum korrigieren und seine Überzeugung anpassen. Das muss er nicht öffentlich machen. Er muss nicht sagen, ich habe mich geirrt. Deswegen ist der Ansatz, den ich mit diesem Buch vertrete und auch mit dem Seminar dazu, Informationskompetenz, ist der Hintergrund, minimalinvasiv. Also wer sich diese Inhalte anschaut, wer mir zuhört, der wird sich möglicherweise überzeugen lassen, ohne das einräumen zu müssen. Also ich versuche damit, Betroffene tatsächlich zu erreichen und aus dem Sumpf rauszuholen und Gefährdete einfach vor der Falle zu warnen und ihnen zu beschreiben, wie die Falle funktioniert. Ich weiß, das ist ein großer Anspruch und wir werden niemals alle erreichen. Und ich weiß auch, dass das Thema Radikalisierung mit einigen psychologischen Aspekten verknüpft ist, die ein Buch in der Form vielleicht nicht unbedingt lösen kann. Das ist mir alles bewusst. Aber es ist aus meiner Sicht der einzige Ansatz, der funktionieren kann, indem wir wenigstens sagen, okay Leute, Erkenntnisgewinn funktioniert auf diese Weise, Meinungsbildung funktioniert auf diese Weise. Und das, dabei geht es nicht darum, dass ich euch vorschreiben will, was ihr meinen sollt, überhaupt nicht. Sondern es geht nur darum, dass ihr versteht, wie sich Profis ihre Erkenntnisse bilden, also wie sie zu Gewissheiten kommen. Und wenn jemand plötzlich merkt, dass er an Gerüchte glaubt, Halbwahrheiten, und dass er im Grunde als Verschwörungsanhänger nichts anderes tut als ein mittelalterlicher Mensch mit seinem Aberglauben. Wenn er das plötzlich merkt, könnte es sein, dass sich was bewegt. Es gibt ja auch Menschen, die aus der Szene rauskommen und dann aufklärerisch wirken. Es gibt ja sogar Aussteigerprogramme. Und meine Hoffnung ist, dass wir durch diesen kognitiven Ansatz da etwas bewirken können.
Und wenn Sie eben sagen, unser Ziel, unser aller Ziel sollte eben sein, wieder aufzuklären, wie Meinungsbildung funktioniert, wessen Aufgabe ist es denn? Weil wir natürlich auch aus der Brille jetzt schauen, gehört es zum Beispiel in Unternehmen, muss ich Personalentwicklung dafür einsetzen, so eine Informationskompetenz auch zu schulen? Braucht es da Schulungsangebote in Unternehmen oder gehört es in andere Bereiche?
Es gehört überall etabliert, in der gesamten Gesellschaft. Es gehört natürlich ins Elternhaus, es gehört natürlich in die Schulen und es gehört auch in Unternehmen. Ich will mal einen Takt zu Unternehmen sagen. Sehr viele junge Leute bilden sich ihre Meinung zunehmend bei TikTok und halten TikTok für einen seriösen Kanal. Ja? Azubis sind da massiv betroffen. Und Desinformation über TikTok und andere Kanäle bewirkt Destabilisierung. Diese Falschinformationen und Verzerrungen sollen das Vertrauen von Menschen in alles Westliche untergraben, also in alle westlichen Institutionen, Medien, Politiker und so weiter. Und niemals ist das Narrativ einer Desinformation kontra Putin, kontra Kreml. Niemals. Es ist immer gegen den Westen, immer gegen die Demokratie. Und wenn wir als Unternehmen unsere Zukunft sichern wollen, dann müssen wir dieses Thema ernst nehmen. Denn jedes Unternehmen braucht einen freiheitlichen Rechtsstaat, um agieren zu können. Sie werden wahrscheinlich jetzt in dieser Zeit keine Redaktion in Moskau aufmachen, weil sie nicht wissen, ob sie verhaftet werden, das Unternehmen enteignet wird. Wer unternehmerisch tätig ist, braucht Rechtssicherheit und diese Rechtssicherheit Sicherheit bietet eine Demokratie. Diktaturen tun das in aller Regel nicht. So, und vor diesem Hintergrund ist es auch in der Verantwortung von Unternehmen zu sagen, ja, wir beugen dieser Radikalisierung vor. Und zwar ohne Fingerpointing. Wir nehmen nicht unsere Betroffenen in der Belegschaft und stellen die bloß und sagen, du bist ja völlig schief gewickelt oder so. Wir erheben keine Vorwürfe, sondern die allermeisten Betroffenen sind ja auch keine Täter, sondern die allermeisten Betroffenen von Desinformation, Verschwörungslügen und anderem sind Opfer einer sehr gezielten, konzertierten Propagandaaktion, die massiv auf uns einprasselt und wirklich sehr wirksam diese Gesellschaft zerstört mit dem Ziel, dass wir als erstes aus der NATO austreten, um im Verteidigungsfall keinen Beistand mehr zu erfahren und im nächsten Schritt die Demokratie von innen auflösen. Und wenn wir als Unternehmen merken, je größer wir sind, desto stärker ist der Anteil der Betroffenen auch in unserer Belegschaft repräsentativ gerechnet, dann müssen wir was dagegen tun. Und Unternehmen können durchaus sagen, okay, wir machen jetzt eine Aktion für Azubis und wir vermitteln mal Informationskompetenz an Azubis. Da können auch Mitarbeiterinnen und Führungskräfte teilnehmen. Ja, aber wenn wir den Fokus junge Zielgruppe nehmen, dann können Unternehmen da sehr, sehr viel bewirken, indem sie einfach nur die Akzente setzen und deutlich machen, wie Erkenntnisgewinn und Meinungsbildung funktionieren. Und lassen Sie mich diesen einen Punkt dann noch sagen, weil ich glaube, viele reagieren jetzt, sag mal, willst du uns vorschreiben, was wir zu denken haben? Nein, Aufklärung ist niemals bevormundend. Also wenn ich vor dem Enkeltrick warne und erkläre, wie er funktioniert, greife ich nicht in Freiheitsrechte ein. Es ist nicht übergriffig, wenn wir den Enkeltrick oder andere Betrugsversuche aufklären und sagen, pass auf, das ist die Falle, so funktioniert sie. Genauso ist es bei der Informationskompetenz. Wenn wir Desinformation erklären und aufklären, wie sie funktioniert und vor der Falle warnen, dass wir uns zum Beispiel eine Meinung bilden sollen anhand von Gerüchten und haltlosen Andeutungen, dass das kein modernes Denken ist infolge der Aufklärung, dann ist das keine Bevormundung. Also was die Leute am Schluss denken, was sie meinen, ist ihnen überlassen. Das ist in einem freien Land auch bitte richtig so. Aber wir müssen verstehen, dass die Grundlage jeder Meinungsbildung die Information ist. Und eine Information, auf der wir unsere Meinung gründen, kann richtig sein oder sie kann eben falsch sein oder verzerrt oder geframed oder was auch immer. Und diese Dinge, diese Manipulationsversuche, die decken wir auf und stärken damit die Resilienz von Menschen gegenüber Manipulation, Betrug, Lüge, Scharlatanerie und vielen anderen Versuchen, die ihrerseits übergriffig sind. Also ich drehe das gerne um und sage, Moment mal, die Aufklärung ist nicht übergriffig. Die Desinformation ist übergriffig. Der Versuch, uns zu manipulieren und gegen die freiheitliche Demokratie zu radikalisieren, dieser Versuch ist übergriffig und uns dazu zu bringen, irgendwie mal an den nächsten Gedanken zu glauben, den uns jemand vorsetzt. Also Aufklärung an der Stelle ist nicht übergriffig. Im Gegenteil, ist zutiefst demokratisch und zutiefst im Sinne von Unternehmen, die ich wirklich aufrufe. Machen Sie da mit. Gucken Sie sich das Thema an, holen Sie sich das Know-how ins Haus und treten Sie gerne auch im Unternehmen als Botschafterinnen und Botschafter für Informationskompetenz auf. Sie werden sehr viele Menschen erreichen, die es dann allerdings nicht sagen. Das ist, wie gesagt, eine minimalinvasive Geschichte.
Wenn wir das jetzt nochmal ganz spezifisch auf Unternehmen hin betrachten, am Ende zählen natürlich auch Zahlen. Da muss man verargumentieren, warum man jetzt ein weiteres Schulungsprogramm mit reinnimmt, das jetzt vielleicht nicht spezifisch auf Kompetenzen abzielt, die ein Entwickler zum Beispiel braucht, den man eher schulen würde mit einem neuen IT-Programm. Also haben Sie da nochmal einen spezifischen Grund, den man anbringen kann, um dieses Schulungsprogramm wirklich auch als was extrem Wertvolles darzustellen und auch mit Zahlen zu belegen?
Es ist sehr schwierig, bei so einem Soft-Skills-Thema die Zahlen zu belegen, aber ich denke, dass ein Management-Board auch folgende Argumentation versteht. Also Sie kennen alle NIS 2. Es kommt jetzt diese EU-Richtlinie zur Cybersicherheit und zur Resilienz von Unternehmen in der kritischen Infrastruktur gegen Sabotage und Hackerangriffe und so weiter. Auch Unternehmen, die nicht in der kritischen Infrastruktur sind, haben übrigens eine kritische Infrastruktur. Jedes Unternehmen wird von seiner Infrastruktur sagen, dass sie kritisch ist. Ja, also jedes Unternehmen ist gut beraten mit einer Cyberversicherung und so weiter, mit diesen ganzen Prozessen und Normen und Zertifikaten, um sich da bestmöglich abzusichern gegen Hackerangriffe. So, und jetzt folgender Gedanke. Wenn Sie in der Belegschaft radikalisierte Mitarbeiter haben, Mitarbeiterinnen, die infolge der Desinformation sich zunehmend gegen die freiheitliche Demokratie einstellen und die irgendwann den Chef als einen von denen da oben bezeichnen oder betrachten, dann haben sie quasi ein U-Boot an Bord. Ich will das jetzt nicht als Teufel an die Wand malen, aber Radikalisierung hat ja den Zweck, die Gesellschaft zu destabilisieren. Und die Menschen, die sich von Verschwörungsmythen leiten lassen und von Andeutungen und von Hass auf alles Westliche und Hass auf alles Demokratische, diese Menschen sind am Ende möglicherweise im Unternehmen ein Risiko. Ich will jetzt diese Menschen nicht fingerpointen, ich will sie nicht dissen, ich will überhaupt nichts Unangenehmes mit diesen Menschen veranstalten. Ich will nur sagen, wenn wir denen die Prinzipien der Informationskompetenz vermitteln, kann es sein, dass sie umdenken und damit die Gefahr sinkt. Also ganz viele Unternehmen, die mit NIS 2 zu tun haben, fluchen natürlich darüber, jetzt kommt schon hier die nächste Vorschrift, jetzt müssen wir das wieder umsetzen. Für viele Unternehmen ist das wirklich ein Klotz am Bein. Am Ende ist es aber für alle Unternehmen sinnvoll, sich gegen diese Angriffe abzusichern. Und die Desinformation, die wir erleben, ist in dem hybriden Krieg hier in Europa nur ein kleiner Teil. Sabotage, Betriebsspionage spielen ebenfalls eine Rolle und da geht es nicht nur um durchgeschnittene Tiefseekabel, die das Internet nach Skandinavien tragen, sondern da geht es wirklich auch um Erpressungen, da geht es um Datenverlust, da geht es um alles Mögliche. Und ich möchte, wenn ich ein Unternehmen führe und ich habe im Internet mit sehr vielen, sagen wir mal, Verschwörungsgläubigen zu tun, die im Grunde lieber eine Diktatur hier errichten wollten, als diese Demokratie länger zu ertragen. Wenn ich so jemanden an Bord hätte, würde ich ihm ehrlich gesagt keine Geheimnisse anvertrauen. Aber ich weiß ja nicht, wer es ist. Ja, also diese menschliche Komponente zu ermitteln und rauszukriegen, wo ist denn eine Gefahr sozusagen, es kann ja auch menschliches Versagen sein, weil jemand einen Anhang anklickt in einer E-Mail, da lohnt es sich wirklich, Informationskompetenz zu stärken. Und nochmal, es ist ein minimalinvasiver Ansatz. Wir diskriminieren damit niemanden, wir stellen damit niemanden bloß, sondern wir verteilen einfach im Unternehmen, wir verbreiten im Unternehmen das Know-how, wie kommen wir zu sinnvollen Erkenntnissen und wie bilden wir uns eine fundierte Meinung.
Das ist jetzt die perfekte Überleitung. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt da mal rein, wie man das eben wirklich vermittelt. Aber vielleicht vorab noch eine informative Frage, damit wir auch da auf der gleichen sachlichen Ebene sind. Können Sie uns mal abholen? Es sind ja eben viele Begriffe auch im Raum Desinformation, Fake News bis zu Verschwörungstheorien. Können Sie das vielleicht in aller Kürze mal für uns vielleicht diese drei Pfeiler ein bisschen definieren, wo da die Unterschiede liegen und was Sie jeweils darunter verstehen?
Also Desinformation ist das Dach. Und unter diesem Dach finden sich zum Beispiel Fake News und zum Beispiel Verschwörungsmythen. Das Dach Desinformation sagt einfach nur gezielte Falschinformation mit dem Zweck der Manipulation. Ja, ich habe eine gezielte Falschinformation. Eine Desinformation ist also kein Irrtum. Wir können ja die Unwahrheit unterscheiden in Lüge und Irrtum. Lüge heißt, ich weiß, dass ich die Unwahrheit sage. Möglicherweise habe ich auch eine manipulative Absicht. Unwahrheit kann aber auch der Irrtum sein. Ich weiß nicht, dass ich die Unwahrheit sage. Ich liege einfach falsch und das kann ja passieren. So, und eine Desinformation ist eine gezielte Falschinformation, die durch konzertierte Aktionen und Kampagnen verbreitet wird. Und wir erleben das im Internet bei vielen Facebook-Seiten, die dann bestimmte Narrative verbreiten, in der Art früher war alles besser oder der Opa von Frau von der Leyen war ein SS-General, was völliger Quatsch ist und solche Geschichten. Frau Zelenska hätte sich einen Bugatti gekauft, was auch nicht stimmt, aber den Hass im Grunde einfach nur schürt. Das heißt, Desinformation liefert Falschinformationen, auf deren Basis sich die Menschen eine radikale Meinung bilden und das in rauen Mengen nach dem Prinzip Flood the Zone with Shit von Steve Bannon, dem früheren Berater von Donald Trump. Der wurde bei Gericht nebenbei so erwischt, wie er das gesagt hat. Das ist das Konzept. Wir müssen die öffentliche Debatte einfach mit Unsinn fluten. Je mehr, desto besser. Und das ist auch egal, ob da Tippfehler drin sind, weil das nur eine Minderheit erkennt. Die Masse wird sich radikalisieren nach diesem Prinzip. So, und jetzt unter diesem Dach Desinformation haben wir zum Beispiel die Fake News. Das ist eine Falschinformation. Das ist einfach eine falsche Nachricht. Etwas, was nicht stimmt. Eine ganz typische Fake News, die mir begegnet ist, ist bei TikTok die Information, Polen habe den Zweiten Weltkrieg begonnen. Ja, und Sie wissen, dass das ein Narrativ der Nationalsozialisten war, Überfall auf den Sender Gleiwitz, das war sozusagen der Vorwand für den Kriegsbeginn, eine False-Flag-Aktion, wenn Sie so wollen. Und das ist eine klassische Fake News. Eine weitere Fake News, auch bei TikTok, darauf hat mich der Oberbürgermeister von Frankfurt am Main hingewiesen, der Mike Josef, dem ist das begegnet, er setzt sich ja sehr stark gegen Antisemitismus ein. Und er hat bei TikTok mitbekommen, die Behauptung, Juden zahlen in Deutschland keine Steuern. So, und das verbreitet sich unter Schülerinnen und Schülern, unter Azubis, und die denken dann, oh, da wird jemand bevorzugt, das ist ungerecht. Und das ist natürlich fatal, weil es den Eindruck erweckt, Juden würden privilegiert und bevorzugt und wir armen Leute werden sozusagen von einer Elite benachteiligt. Und dass das auf den Antisemitismus einzahlt, gegen den sich Mike Josef massiv einsetzt, das ist natürlich völlig klar. Und insofern sind sehr, sehr viele Elemente der Desinformation auch am Schluss strukturell antisemitisch und auch natürlich genau so geplant. Neben den Fake News gibt es dann die Verschwörungsmythen. Ich sage ungern Theorien, weil es keine Theorien sind. Es sind Mythen oder Legenden oder Erzählungen, Verschwörungserzählungen, die ein ganz spannendes Merkmal haben. Sie sind nämlich nicht prüfbar. Also die Information, dass Juden in Deutschland keine Steuern zahlen, die lässt sich prüfen. Ich muss einfach bei den Behörden nachfragen. Ich muss das klären und dann habe ich das falsifiziert. Es ist ja Quatsch. Es ist antisemitischer Blödsinn. Aber zum Beispiel die Behauptung, dass es Chemtrails gibt, dass also aus Flugzeugen Chemikalien auf uns verteilt werden, damit wir uns irgendwie gefügig machen lassen, das kriegen sie nicht widerlegt. Im Zweifel, wenn sie den Captain ihres nächsten Mallorca-Fluges fragen, wird er sagen, das ist doch Blödsinn. Und dann sagen sie, naja, er ist Teil der Verschwörung. Er gehört zur Verschwörung dazu. Das ist das Spannende bei Verschwörungsmythen. Sie sind nicht prüfbar. Und da sagt die Wissenschaft zum Beispiel, gut, wenn eine Behauptung nicht prüfbar ist, dann ist sie gegenstandslos, weil sie nämlich dem Prinzip der Falsifizierbarkeit widerspricht. Und die Falsifizierbarkeit, die auf Karl Popper zurückgeht, Falsifikation, oder auf Bertrand Russell, Russells Teekanne, ich führe das gleich mal aus, ist ein Grundpfeiler im wissenschaftlichen Denken, das zur Informationskompetenz gehört. Und ganz viele Betroffene da draußen wissen das nicht und bilden sich ihre Meinungen aufgrund von Behauptungen, die sie nicht mal prüfen können. Also Bertrand Russell sagt, irgendwo zwischen Erde und Mars kreist eine Teekanne um die Sonne. So klein, dass kein Teleskop sie sieht. Und daraufhin sagt natürlich der Wissenschaftsbetrieb, sorry, aber beweis uns das oder wir gehen zum nächsten Tagesordnungspunkt über. Das ist wie wenn Wissenschaftler, Wissenschaftlerin beim Kongress auftritt und sagt, ich habe das Mittel gegen Krebs, dann wird das Publikum sagen, okay, zeig deine Beweise, deine Studien, dann sagt er, ist alles geheim, Betriebsgeheimnis. Dann wird die Wissenschaftsgemeinde sagen, runter von der Bühne, nächster. Weil du gegen das Prinzip der Falsifizierbarkeit verstößt. Wir können nicht prüfen, was du sagst. Und damit ist das im Sinne der Aufklärung nicht seriös. Es ist keine Wissenschaft im Sinne der Aufklärung. Es ist eher der mittelalterliche Mystizismus. Ein Begriff, der auf Kant zurückgeht, der sich über die Mystiker natürlich lustig gemacht hat. Und mit Informationskompetenz wissen wir, am Ende ist sowieso nichts mysteriös. Nix, gar nichts ist mysteriös. Wir haben nur die Erklärung nicht. Der mittelalterliche Mensch hatte keine Erklärung für den Blitzschlag in die Scheune. Also hat er gesagt, das ist die Strafe Gottes für irgendwas. Dann kam die Erklärung der Elektrizität. Und dadurch haben wir eine Erklärung. Und wir haben keine Angst mehr davor, vor Gottes Strafe, weil wir wissen, es ist ein physikalisches Phänomen. Aber auch im Mittelalter war schon klar, dass es ein physikalisches Phänomen ist. Es war nur nicht geklärt. Es war klar, aber es gab keine Erklärung. Ja, die Leute wussten das nicht. Und wenn wir jetzt uns verunsichern lassen von unbelegten und unprüfbaren Behauptungen, dann sind wir anfällig für Verschwörungsmythen und für Desinformation und bilden uns sehr schnell eine sehr radikale Meinung, weil wir sehr schnell daran glauben, dass es die Eliten gibt, die uns geheim steuern Und das wird immer kurioser, das geht bis hin zu unterirdischen, flache Erde, hohle Erde, was weiß ich. Es gibt für jeden mentalen Zustand den passenden Schwachsinnsmix. Ja, also alle kriegen genau den Blödsinn serviert, den sie gerade noch ertragen. Und dann haben sie in der verschwörungsgläubigen Szene ein riesiges Spektrum. Und eine Vertreterin dieser Szene sagt mir, also die Flacherdler findet sie ja schlimm, weil die die ganze Szene unglaubwürdig machen. Und sie kapiert nicht, sie versteht nicht an dieser Stelle, dass sie selber für einen anderen Grad der Verwirrung ebenfalls unseriös ist, aber für einen wiederum anderen Grad der Verwirrung fast schon mainstreamig. Ja, das ist das Wichtige. Also Desinformation, das ist das Dach darüber, holt alle mentalen Zustände ab, bis hin zu psychischen Erkrankungen, zielt aber natürlich auch auf erwachsene, gesunde Menschen. Und erwachsene, gesunde Menschen bilden sich ihre Meinungen nicht anhand von Andeutungen oder von dem, was man ihnen im Internet schickt. 5 Stunden Video bei YouTube voller Andeutungen und voller Scheinbeweise hält ein normaler Mensch nicht für eine evidenzbasierte Erkenntnis. Das ist das Ding. Also Desinformation ist der Überbegriff. Verschwörungsmythen sind sowieso ein ganz eigenes Kapitel und das ist wirklich ein Phänomen. Aber ich sag mal, wenn man schon mal versteht, dass Verschwörungsmythen vom Kern her nicht prüfbar sind und eine nicht prüfbare Behauptung in jedem Lügengebilde die Hauptrolle spielt, wenn ich das einmal kapiere, dann immunisiere ich mich schon mal sehr stark gegen Manipulation und Desinformation. Ein notorischer Lügner muss unbedingt darauf achten, dass keine seiner Lügen überprüfbar ist. Wenn ich auf Widersprüche stoße, wird mir der notorische Lügner eine Begründung liefern, eine Ausrede, die wiederum nicht prüfbar ist. Und das geht immer so weiter. Es gibt einen super Tatort, den will ich mal empfehlen. Der Mann, der in den Dschungel fiel, Münster-Tatort. Da spielt Detlef Buck einen notorischen Lügner. Und irgendwann kommt Börne, der Gerichtsmediziner, der kommt jetzt plötzlich auf die Idee zu sagen, sag mal du hast hier eine Elefantenschnitzerei, aber in Südamerika gibt's doch gar keine frei lebenden Elefanten und das indigene Volk, das du angeblich alleine da entdeckt hast, das war ja wohl nicht im Zoo. So, also sagt der notorische Betrüger, ertappt, das Kartenhaus droht zusammenzubrechen. Naja, an Bord des abgestürzten Flugzeugs war ein Stoffelefant und dadurch haben diese indigenen Einwohner Elefanten kennengelernt. Ja? Also je stärker das Kartenhaus wackelt, desto dünner wird das Eis, desto entlarvbarer werden die Lügen und wir müssen uns davor schützen, in diese Falle zu treten und diese Gedankengänge mitzumachen und Informationskompetenz gibt uns das nötige Rüstzeug, dass wir dann eben irgendwann mal sagen, Moment mal, du bindest uns einen Bären auf. Und dann bilden wir zwischen den beiden Polen einerseits Ehrlichkeitsvermutung gegenüber dem anderen, eine soziale Komponente unseres Miteinanders, die wichtig ist. Wir vertrauen einander erstmal auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine gesunde Skepsis nach dem Motto, ich lass mir keinen Bären aufbinden. Zwischen diesen beiden Elementen brauchen wir die richtige Mischung, ohne paranoid und misstrauisch zu werden. Während die Desinformation darauf setzt, dass wir ihr alles aus der Hand fressen, was sie uns gibt. Das heißt, wir müssen ganz dringend den mündigen Bürger wieder zum Leben erwecken. Wir müssen das gesunde Misstrauen, die gesunde Skepsis wieder zum Leben erwecken. Und das heißt nicht, dass wir einander misstrauen prinzipiell, sondern dass wir verstehen, dass auch der Skeptizismus eine Grundlage in der Wissenschaft ist. Sie kriegen Wissenschaftler nicht so leicht über den Tisch gezogen. Das ist schwierig. Die haben nämlich das wissenschaftliche Know-how drauf. Nur die Wissenschaftler, die dann abdriften und dann plötzlich mit Unwahrheiten operieren, die sind dann in aller Regel meistens Täter. Aber gut, die arbeiten dann damit, dass Leute leichtgläubig und naiv und unkritisch dann eben in diese Denkfallen treten.
Ich glaube, wir sollten gleich mal so ganz systematisch so die Prinzipien der Informationskompetenz durchgehen. Mir ist nur ein Gedanke noch durch den Kopf geschossen, dass ja ganz häufig, wenn jemand eben mit einer recht kruden Behauptung daherkommt und man möchte dann entgegnen oder man entgegnet, wenn skeptisch sagt, ja, da beweis mir das mal, dann ist ja normalerweise ganz gerne der Trick die Beweislastumkehr. Also der andere sagt, ja, sage, beweis du mir doch, dass es nicht stimmt. Ist das so ein Schema, wo Sie sagen, da kann man eben auch ein bestimmtes Hilfsmittel wiederum einsetzen?
In der Wissenschaft gilt das Prinzip, wer behauptet, belegt. Und wenn wir Informationskompetenz haben, dann wissen wir diese Dinge. Wir wissen das. Wir entgegnen dann solchen Leuten auch, Moment mal, du bist in der Beweislast. Also für den Beweis. Jetzt kommt eine ganz gefährliche Falle. Jetzt werden nämlich die Demagogen sagen, woher willst du denn wissen, dass der aktuelle Stand des Wissens tatsächlich der aktuelle Stand des Wissens ist? Wir wissen doch eigentlich gar nichts. Und mit diesem, jetzt mal Klammer auf, damit, daran erkennen wir die Demagogie, die versucht, uns die Grundlagen unseres Denkens und unserer Meinungsbildung zu rauben, indem sie völlige Orientierungslosigkeit organisiert. Wir sollen nicht mehr wissen, was wahr ist und was falsch ist. Deswegen haben wir solche Narrative wie, ja, lass uns, jeder muss sich seine eigene Meinung bilden, lass die Leute doch ihr eigenes Bild machen, damit wir als Laien ohne Fachleute zu Erkenntnissen gelangen, zu Gewissheiten. Das ist ein völkischer anti-intellektueller Ansatz. Das müssen wir verstehen. Dass die deutsche Kulturnation, also das Volk der Dichter und Denker, hat seine Fachleute immer gewürdigt. Nie, außer im Nationalsozialismus, hat jemand gesagt, wir brauchen keinen Goethe und brauchen keinen Kant. Wir können uns unsere Meinung auch völkisch ohne Experten bilden. Und der Versuch zu sagen, du, was, wir wissen doch gar nicht, was stimmt. Die Wissenschaftler lügen doch sowieso alle. Aktuell sagen alle, die Erde sei rund. Aber vielleicht stimmt das gar nicht. Vielleicht ist sie ja doch flach. Das sogenannte Galileo-Argument. Wir wissen ja nicht, ob vor 500 Jahren und so weiter. Später wird es sich anders herausstellen. Wie reagieren wir darauf? Und wer Informationskompetenz besitzt, wird darauf reagieren, indem er oder sie sagt, pass auf, das Prinzip, wer behauptet, belegt, heißt auch, dass du, wenn du jetzt anzweifelst, dass die Erde rund ist, den Beweis lieferst und ihn nicht nur in Aussicht stellst. Also wenn ich sage, es könnte doch sein, dass in 100 Jahren alles ganz anders aussieht, dann sage ich, ja, es könnte sein und dann beweist das mal, dass es so ist. Oder, was du sagst, ist gegenstandslos und haltlos, heiße Luft, Geschwurbel, weil du nämlich etwas Unbelegtes in den Raum wirfst, was sich nicht prüfen lässt. Das heißt, du bist mit Sicherheit ein Akteur der Desinformation und willst diese moderne Welt, in der wir wissenschaftlich denken, nach evidenzbasierten Kriterien, willst du destabilisieren. Sonst würdest du so nicht argumentieren.
Dann lassen Sie uns doch da jetzt noch mal ein bisschen mehr einsteigen. Jetzt haben Sie ja schon angeschnitten, wie man reagieren kann, wenn man bereits entlarvt hat sozusagen, dass eine Information so nicht haltbar ist. Fangen wir noch mal vorne an. Wenn man informationskompetent schult und bleiben wir jetzt mal bei Unternehmen, sei es bei Azubis oder als allgemeines Programm für Mitarbeitende, was gehört denn da alles dazu? Wie muss so ein Schulungsprogramm aufgebaut sein, damit es am Ende auch zum Erfolg führt?
In meinem Ausbildungsprogramm habe ich 7 Punkte entwickelt. Und ich kann die ja mal kurz vorlesen, das ist einfach das Inhaltsverzeichnis. Erstmal müssen wir verstehen, dass Informationen die Basis von Meinungen sind. Ja, wir müssen kapieren, dass wir uns keine Meinung bilden, bloß weil das jemand will oder weil die anderen eine bestimmte Meinung haben. Wir müssen verstehen, dass wir uns überzeugen lassen und zwar in aller Regel durch Informationen. Welche Bedeutung Informationen haben, was ist eine gesicherte Erkenntnis, was ist eine Behauptung, was ist eine Vermutung. Wir müssen verstehen, dass zum Beispiel Behauptungen und Vermutungen nicht unbedingt leicht zu unterscheiden sind. Also wenn ich den Satz nehme, da haben die Amerikaner ihre Finger im Spiel, dann weiß ich nicht, ob das stimmt oder ob es der Sprecher nur vermutet. Wissen wir nicht. Deswegen müssen wir Vermutungen kennzeichnen. Zweitens, wie kriegen wir raus, was wir wissen? Also wie kommen wir zu Erkenntnissen? Da spielt eine große Rolle Beweisführung, der Unterschied zwischen Hinweisen, Anhaltspunkten und Beweisen. Das geht ein bisschen die Kriminalistik, dass wir auch sagen, gut, wie kann ich denn ableiten, was jetzt wahrscheinlich ist? Also ich denke an den Fall einer vermissten Wanderin im Schwarzwald, die vor einigen Jahren plötzlich spurlos verschwunden ist. Die Behörden haben zuerst ermittelt in Richtung Unfall, weil die meisten Menschen in so einer Situation eben verunfallen. Jetzt wird aber nichts gefunden, auch kein großer leuchtend roter Rucksack, nichts. Und je mehr Zeit vergeht, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls und desto höher wird die Wahrscheinlichkeit eines Verbrechens. Mit diesen Dingen umzugehen, das ist die Kompetenz, was wissen wir, und uns vor allem nicht ins Boxhorn jagen zu lassen, auch nicht von eigenen Denkfehlern. Es gibt so Menschen, die sagen, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass der das macht. Und dann sage ich, ja mei, also was wir uns vorstellen können, war der Realität schon immer egal. Ich habe mir auch nicht vorstellen können, dass die Mauer fällt und sie ist gefallen. Also dass wir uns unabhängig machen von unseren Prägungen, das ist eine ganz wichtige Kompetenz, denn wir alle haben bestimmte Prägungen im Kopf, an denen wir ausrichten, was wir für möglich halten. Aber der Realität ist es völlig egal, was wir für möglich halten. Drittens wissenschaftliches Denken. Das ist das, was ich erwähnt hatte. Karl Popper, Bertrand Russell, Russells Teekanne, diese Art und Weise, wie wir im Westen denken, also auch Peer Reviews zu machen. Das heißt, wenn ich ein Konzept entwickle, dass ich das einigen gebildeten Menschen hinlege, die es dann kritisch feedbacken, um dann zu sagen, ja, da ist kein Denkfehler drin, also auch wieder zu Erkenntnissen zu kommen. Der vierte Punkt ist ein ganz wichtiger Unterschied. Haben wir es mit Behauptungen oder mit Meinungen zu tun? Ich habe letztens in der S-Bahn ein Gespräch gehört, das war nicht zu überhören, dieses Gespräch. Da haben die sich ausgelassen über einen sehr intoleranten Menschen, offenbar, der nicht da war. Und es hieß, ja, seine Meinungen sind immer richtig und die Meinungen anderer sind immer falsch. Und ich sitze in der S-Bahn und denke mir, Meinungen sind nie richtig oder falsch. Ja? Eine Behauptung kann richtig sein oder falsch, aber eine Meinung ist nicht richtig oder falsch. Also wenn ich jetzt sage, ich finde das super, dass Deutschland Fußball-Europameister ist 2024, dann ist diese Meinung nicht falsch. Ich finde das super. Es stimmt halt nicht. Ja. Also, Spanien ist Europameister und wenn ich jetzt sage, ich finde es super, dass Deutschland Fußball-Europameister ist, dann habe ich eine Meinung mit einem falschen Tatsachenkern. Und darum geht es in diesem vierten Block, dass wir sagen, gut, es gibt keine Meinungen ohne Tatsachenkern und wir müssen wirklich die Tatsachenkerne anschauen. Nochmal, es ist egal, welche Meinung wir uns bilden. Es ist ein freies Land, wir dürfen meinen, was wir wollen. Aber wenn die Informationen falsch sind, dann liegen wir auch falsch in unserer Meinungsbildung. Und hier will ich mal ganz kurz Hannah Arendt zitieren aus ihrem Essay Wahrheit und Politik. Sie sagt das ganz Wichtiges. Sie sagt, Tatsachen sind der Gegenstand von Meinungen. Meinungsfreiheit ist eine Farce, wenn die Information über die Tatsachen nicht garantiert ist. Hannah Arendt hat das verstanden, dass wir zuverlässige, korrekte Informationen brauchen, um uns eine Meinung zu bilden. Und dazu müssen wir wissen, was eine Behauptung ist, was eine Erkenntnis ist. Auch das Bundesverfassungsgericht sagt übrigens 1982, die Unwahrheit eignet sich nicht zur Meinungsbildung, sinngemäß. Und im nächsten Schritt, fünftens, was sind qualifizierte Äußerungen? Also im Augenblick habe ich den Eindruck, dass die Öffentlichkeit Äußerungen danach beurteilt, ob sie rechtlich zulässig sind oder nicht. Also wir gucken, begehen wir damit einen Rechtsverstoß und wenn nein, dann lassen wir die Äußerung durchgehen, aber sie ist deswegen noch lange nicht qualifiziert. Also eine Äußerung sollte zutreffen und eine gewisse Angemessenheit auch haben. Also wir sollten uns möglicherweise nicht im Ton vergreifen und so weiter. Subtexte sollten nicht manipulativ sein und so weiter und so fort, womit wir zum Punkt 6 kommen, was ist Manipulation, was ist Populismus und was ist Desinformation. Dieses Kapitel Nummer 6 ist ein Kernkapitel, das klärt nämlich genau über diese Mechanismen auf und das Interessante dabei, und das ist nochmal für Unternehmen interessant, es wird nicht politisch. Wir erwähnen bei diesem ganzen Projekt keinen einzigen Namen einer politischen Partei. Politik spielt keine Rolle, es geht nur darum, wie Populismus funktioniert, wie wir also durch schiefe Äußerungen oder Andeutungen und Framings versuchen Menschen zu manipulieren. Ein ganz wichtiges Buch in diesem Zusammenhang ist das Lehrbuch der Demagogik von Rudolf Bartels von 1905. Das habe ich bei der Recherche ausgegraben. Das hat der Julius Springer 1905 verlegt und Springer Nature hat das jetzt als Replika, als Faksimile neu aufgelegt. Das heißt, da können Sie Ihre Fraktur trainieren. Und Rudolf Bartels gibt alles Mögliche vor. Rudolf Bartels schreibt in diesem Lehrbuch der Demagogik solche Sachen wie: Die Stellung der Demagogie zur Wahrheit ergibt sich aus dem Zweck, der für sie allein maßgebend ist, die Masse zu überzeugen und zu beherrschen. Gerade die Wahrheit ist vielfach demagogisch nicht brauchbar. Und das zeigt uns dann eben, dass es bei der Desinformation nicht um Wahrheit geht oder um Lüge. Es ist im Grunde bei der Desinformation völlig egal, ob wir eine Wahrheit oder eine Lüge verbreiten. Hauptsache, sie knallt. Ja, verstehen Sie, was ich meine? Und deswegen geht Desinformation mit ihren Fake News viral, weil sie empören, weil sie uns aufhetzen, weil sie uns aufwiegeln und weil wir sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein und deswegen teilen wir das an unsere gesamte Community und damit sind wir schon ein bisschen radikalisiert, weil wir nämlich ohne nachzudenken irgendwas teilen. Und wie das ganze Konzept funktioniert, sehen wir bei Rudolf Bartels, der in diesem Teil der Ausbildung eine Rolle spielt, während dann Kapitel 7 es darum geht, wie bilden wir uns eine Meinung, zum Beispiel durch Medien, wie erkennen wir, welche Medien seriös sind, welche Quellen seriös sind, sodass wir zum Beispiel bei einem Ereignis wie dem Massaker in Butscha sicherstellen können, dass es tatsächlich ein Massaker seitens der russischen Armee war. Weil unabhängige westliche Beobachter, also unabhängig voneinander, aus verschiedenen Redaktionen mit verschiedenen Aufträgen, das gleiche Geschehen dokumentieren konnten und weil wir unterschiedliche Augenzeugen aus verschiedenen Perspektiven haben, während die russische Propaganda dagegen aus einer Quelle sagt, es ist gelogen, die haben das inszeniert. Ja, und wir haben wieder eine unbelegte Behauptung, die sich nicht prüfen lässt.
Und da würde ich jetzt mal noch unsere Kategorie ganz konkret ansetzen. Wie schulen wir denn die Informationskompetenz? Sie haben jetzt schon gesagt, was für Sie alles dazugehört. Und das eine ist es sozusagen intellektuell zu verstehen, was ist der Unterschied zwischen Meinung und Behauptung und so weiter. Aber wie würden Sie das schulen, wenn Sie das einfach vortragen? Braucht es da Rollenspiele? In welcher Form machen Sie das?
Ganz konkret.
Auf der Seite Meinungsbildung.org stelle ich auch das Programm dar. Es geht tatsächlich erstmal um Theorie, warum ist Informationskompetenz wichtig, wie funktionieren Fake News, und dann lege ich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Beispiele von Fake News vor und sage so, okay, jetzt analysier das mal, jetzt wie in der Schule, mach mal eine Gedichtsinterpretation. Wie würdest du jetzt argumentieren, welches Narrativ hinter dieser Fake News steckt? Wir sprechen darüber, was Meinungsbildung ist, Manipulation, Desinformation, Demagogie, Behauptungen, Meinungen. Wir sprechen darüber, warum es nicht darum geht, Meinungen einzuschränken. Also es ist ja auch, wie gesagt, nicht bevormundend, jemanden vor dem Enkeltrick zu warnen. Wir sprechen über wissenschaftliches Arbeiten und Hypothesen und Beweise und gesichertes Wissen und gehen dann in Übungen. Das heißt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen dann vor der Gruppe aktuelle Beispiele für Desinformation zerlegen. Und sie dürfen dann mit der Gruppe diskutieren. Und dann auch im Rollenspiel natürlich sich mit Gegenargumenten rumschlagen, was dann sehr spannend wird. Wir sprechen dann auch noch darüber, was qualifizierte Äußerungen sind, schauen in Medien und sogenannte alternative Medien und suchen dann so ein Beispiel aus, anhand dem die Teilnehmerin oder der Teilnehmer mal einen kleinen Kurs, einen kleinen Workshop aufzieht. Im Arbeitsheft gibt es dann zahlreiche Übungen dazu, in denen wir unsere Gruppe dann fragen, welche Erfahrungen hast du bei dem und dem Thema? Da gibt es zum Beispiel eine Übung, die sich an Schülerinnen und Schüler richtet, wo wir dann fragen, was hältst du von der aktuellen Schulpolitik? Wie bewertest du sie? Und dann schreibt die Gruppe, die schreiben ihre Gedanken auf und wir gucken dann, okay, was davon ist eine Behauptung und was davon ist eine Meinung. Und wie ist die Meinung, wie fundiert ist die Meinung? Welche Basis hat diese Meinung? Insofern ist es eine Kombination aus Theorie, die ist hier tatsächlich sehr, sehr wichtig, und Übungen. Konkrete Übungen, in denen wir dann den Umgang mit Informationen in der Gruppe trainieren, auch im Rollenspiel, auch mit fiesen Feedbacks von meiner Seite, wenn ich dann den Verschwörungsgläubigen spiele. Dadurch, glaube ich, lässt sich das Thema schon trainieren und festigen. Wichtig ist einfach nur, niemand muss alles können. Ja, es sind 7 Kapitel. Es ist echt viel. Es genügt, wenn jemand sagt, okay, ich nehme mal das Kapitel 3, wissenschaftliches Denken, oder ich nehme mal das Kapitel 7, Meinungsbildung, und darauf konzentriere ich mich und dann arbeite ich diese Inhalte aus. Und mit mir gibt es ja dann immer wieder Q&A-Sessions über Zoom, sodass wir alle Fragen beantworten. Das ist so das Programm im Augenblick, das sich aber im Laufe der Zeit und mit den Erfahrungen sicher auch noch verändern wird.
Ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle müssen wir leider mit unserer Fragensession langsam zum Ende kommen. Vielen Dank, dass Sie uns da so tiefe Einblicke gegeben haben.
Ja, also sehr gerne.
Ich denke auch, dass gerade diese Beispiele, die Sie uns genannt haben, das immer wieder sehr, sehr klar machen, wie man das dann auch tatsächlich schulen kann oder wie man dann da auch im Alltag, im alltäglichen Gespräch mit anderen darauf reagieren kann. Wir haben noch eine kleine Herausforderung bei uns im Podcast eingebaut. Zum Schluss möchten wir gerne noch einen Abschlussstatement von Ihnen, eine Frage, auf die Sie ja tatsächlich nur in 2, 3 Sätzen antworten sollten, die das Ganze nochmal ein Stück weit zusammenfasst. Was sind die wichtigsten Skills tatsächlich, die wir brauchen, um Desinformation zu erkennen und auch den Desinformationsfluss zu stoppen?
Wir brauchen Ambiguitätstoleranz, also die Toleranz gegenüber unklaren Zuständen. Wir brauchen die Selbstsicherheit, uns nicht von jedem Blödsinn beeindrucken zu lassen, den wir hören oder lesen. Und wir müssen uns am Ende auch einfach darüber klar sein, wer Informationskompetenz besitzt, radikalisiert sich nicht.
Das war doch jetzt nochmal knackig zum Schluss. Insofern würde ich auch nochmal sagen, vielen Dank für Ihre Zeit und den Einblick in ein so wichtiges Thema.
Ja, ich
vielen
danke.
Dank.
Vielen Dank.
Einen schönen Tag noch.
Ebenso. Tschüss.
Tschüss. So, und an dieser Stelle hoffen wir, dass ihr natürlich erstens alle noch dabei seid und zweitens auch verstanden habt oder Verständnis dafür habt, warum wir dem Podcast ja die Überlänge gegönnt haben.
Das hat sich tatsächlich auch in der Recherche für unseren Magazinbeitrag gezeigt, dass wir eben ein ganz breites Feld an Fragen hier haben. Also angefangen wir auch jetzt im Podcast mit der Frage, ist es ein Aufgabenfeld für Unternehmen, sich einzusetzen für die Demokratie und ihre Werte zu stärken und dafür zu schulen? Wenn wir darüber übereinkommen, dass es eine Aufgabe ist, dann ist ja immer noch die Frage, wie können Sie das jetzt tun, um eben auch in dem Rahmen zu bleiben, nicht bevormundend zu sein oder Empfehlungen auszusprechen, sondern einfach eben aufzuklären. Und die Informationskompetenz, wie sie Thilo Baum vorgestellt hat, oder auch andere Kommunikationsschulungen für kritische Gespräche im politischen Diskurs können ein Hebel sein, um sich eben für Demokratie als Unternehmen einzusetzen.
Ja, und ich würde mich freuen, wenn wir jetzt von euch einfach mal ein bisschen Feedback kriegen würden, ob wir es jetzt so ein bisschen den Bogen überspannt haben sozusagen, unter dem steigenden Budgetdruck in der Personalentwicklung noch ein Schulungsthema mit aufzunehmen. Oder vielleicht macht ihr ja auch schon eine Schulung in der Form, wie wir es jetzt im Gespräch gehört haben, oder in anderer Form, die eben auch die demokratischen Werte stärkt. Und das würde uns jetzt einfach mal interessieren.
Und wir werden euch auch auf LinkedIn noch dazu befragen, ob es solche Schulungen schon gibt in euren Unternehmen.
Genau, und jetzt bleibt uns dafür dann nur noch die Checkout-Frage.
Checkout.
Worauf freust du dich jetzt?
Ja, liebe HörerInnen, ich glaube, an der Stelle verrate ich euch nicht wirklich ein Geheimnis, wenn ich sage, dass wir die Fragen, die Checkout-Fragen schon lange nicht mehr erwürfeln, sondern uns eben am Ende überlegen, welche Frage wir denn jetzt heute stellen könnten. Und wir haben uns für eine eben positive Frage zum Abschluss entschieden, weil das Thema ja natürlich schon sehr, sehr aktuell ist. Wir haben es natürlich jetzt extra aufgegriffen vor der Bundestagswahl noch, und es ist natürlich ein sehr tiefgehendes Thema, und wir dachten, wir brauchen jetzt aber zum Abschluss, zur Abrundung irgendwie noch einen positiveren Ausblick, und deswegen antworte ich jetzt endlich mal auf die Checkout-Frage.
Ja. Überlänge.
Ich freue mich jetzt einfach noch auf unser nächstes Titelthema, bei dem es um KI gehen wird, also wieder ein Schulungsthema, das euch sicherlich alle auch im Moment aktuell umtreibt.
Und ich mache jetzt mal ganz unprofessionell weiter und spreche nicht über die nächste Ausgabe, sondern über ein auch positives Thema oder eine positive Zeit, auf die ich mich jetzt freue, nämlich auf Fasching. Ich finde, das bringt manchmal so einen ganz guten Break in den Alltag, und man kann einfach mal für ein paar Tage alles vergessen, was so um einen rum passiert, oder eben auch die Dinge, die in der Welt passieren, die vielleicht belastend sind. Insofern, da freue ich mich jetzt drauf.
Fasching, Fasnet, Karneval. Gibt es ja noch einen Begriff, den wir erwähnen müssen?
Ich habe mich jetzt wirklich sehr angestrengt, ja, das in einem verständlichen hochdeutschen Begriff zu fassen.
Hast du gut hingekriegt.
Ja. Okay, also in dem Sinne wollen wir jetzt wirklich nicht noch länger hier weiter quatschen. Bleibt auf dem Laufenden, schaut gerne mal in unser neues Magazin, da könnt ihr eben das Thema vertiefen, auch in der App. Und auf LinkedIn werden wir auch einiges dazu bringen. Insofern bis dahin.
Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Neues Lernen. Der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.